Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 92. Der Weg der Stoa ist ein innerer Weg. Senecas fünfter Brief. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. So, wie man an der Stimme hört und an der Nasenstimme immer noch mitbekommt, bin ich immer noch nicht ganz aus dem Lazarett aus. Wie ist denn das bei dir, Anne?
Ach ja, ein mühsamer Weg ist das mit der Knieverletzung, aber es geht meistens ein bisschen bergauf. Also ja, ich arbeite dran.
Na, und in der Situation haben wir beide was Aufbauendes gebraucht und deswegen haben wir gesagt, wir gucken mal wieder in die Briefe von Seneca rein.
Genau, das war ja unsere kleine Reihe, die wir angefangen haben. Und gerade die ersten Briefe, die sind knackig kurz, aber enthalten geballte Wahrheit und einfach ganz viele Bonmots, wo man sagt, eigentlich könnte man den ganzen Brief vorlesen, weil so viele Sachen drin sind, die so wertvoll sind, die wir eigentlich gerne teilen würden. Also wenn jemand sagt, ich möchte mal irgend so einen Brief reinlesen, dann nehmt euch zum Beispiel diesen fünften, der ist wirklich toll. Auch ein bisschen eine Re-Etablierung von Seneca, nachdem ich ihn in der letzten Episode ja ein bisschen frauenfeindlich in die Ecke gestellt hatte. Heute mal ein wenig Lob.
Ja, und bevor wir da einsteigen und auch gerade, wo du jetzt das mit der letzten Folge nochmal sagtest, wollte ich nochmal kurz eine kleine Korrektur nachschieben, weil ich letzte Woche mit großer Werf die Tochter von Priamos, die jüngste, immer Polynex genannt habe. Sie heißt aber Polyxenia. Und jetzt habe ich mich gerade schon wieder versprochen.
Sie Polyxena.
Polyxena, da ist kein I drinne, genau. So, aber...
Jetzt haben wir sie. Es ist bestimmt den wachsamen HörerInnen hier allen aufgefallen, Alex.
Ja, man kann sich das merken, weil, also Xenos heißt ja im Griechischen fremd, kennt man ja von Xenophobie, also der Fremdenfeindlichkeit. Und Polyxena ist dann dieses viel Fremdes und es in der Wortbedeutung sagte man da früher dann viel Fremdes beherbergend. So war so die Wortbedeutung von ihr. Ja, und wenn man das einmal sich vor Augen führt, dann sollte man eigentlich auch nicht mehr Polynex sagen, sondern im Kopf haben, dass sie Polyxena heißt. So, Ende Korrektur.
Sei dir verziehen.
Ja gut, danke dir. Ja, der fünfte Brief. Wir haben ihn ja so ein bisschen genannt. Der Weg der Stoa ist ein innerer Weg. Dann lass uns doch mal gerade durchgehen. Was erzählt uns Seneca denn in seinem fünften Brief? Der ist ja relativ kurz, ne? Das sind ja nur so gut drei Seiten, also nicht einer der längsten, aber du hast ja schon angedeutet, durchaus einer, wo auch eine Menge drinsteckt, ne?
Genau, er sagt seinem Freund Lucilius sehr deutlich, dass er sich freut, dass der auf dem Weg der Tugend voranschreitet. Das ist ja immer so ein bisschen sein Opener oft. Und dann sagt er aber, Ich warne dich vor diesem Äußeren zur Schau stellen. Und dann beschreibt er eine Gruppe von Leuten, die sich anders als es gesellschaftlicher Usus ist zu der Zeit kleiden, benehmen, auffällig sind. Zum Beispiel mit grober Kleidung, ungeschorenem Haupthaar, ungepflegter Bart und dann auch Verhaltens- oder Einstellungssachen wie erklärter Hass gegen das Geld. So, und wenn ihr euch ein bisschen schon auskennt mit den anderen philosophischen Schulen, dann liegt ja nahe, um welche es sich handelt, die er hier beschreibt, die er ganz schrecklich findet, Alex. Das sind die?
Kyniker, ne? Diogenes in der Tonne, der dafür bekannt war, dass er gerne auf dem Marktplatz seine Notdurft verrichtete und andere Dinge gemacht, die nicht unbedingt in der Öffentlichkeit normalerweise stattfinden. Und auf diese Art und Weise die Leute sehr vor den Kopf gestoßen hat und sie ja auch gerne provoziert hat und so, ne? Also da ist ganz klar einfach auch so ein bisschen so dieses Elitäre, ich bin anders als ihr, ich brauche nichts in dieser Welt, ne? Also ich bin mir selbst komplett genug.
Genau, und das stört Seneca jetzt nicht, weil er es grundsätzlich unzumutbar findet, dass jemand öffentlich onaniert oder so, sondern das stört ihn, weil er sagt, das steht dem Wesen der Philosophie entgegen. Also jemand, der sich Philosoph nennt, der sich der Suche nach Weisheit verschrieben hat, der sollte sich den Menschen zuneigen, der sollte andere suchen, der sollte Gesellschaft suchen und sich nicht durch in irgendeiner Form abstoßendes oder abartiges Verhalten versuchen zu distinguieren und von den anderen abzugrenzen.
Ja, der sagt ja auch an einer Stelle, was die Philosophie an erster Stelle verspricht, ist Gemeinsinn, Leutseligkeit und Zusammenschluss. So, ne? Was du eben sagtest, ja nochmal andeutet, die Philosophie ist eine hochsoziale Veranstaltung. Ne? Zusammenschluss, Gemeinsinn, ja, und auch Leutseligkeit, da geht es ja auch so ein bisschen, ne, um dieses Thema im Einklang mit den anderen zu sein. Und da steht ja nichts von Egoismus und nichts von Fokussierung nur auf mich und so weiter, sondern da ist ganz, ganz klar die Ausrichtung drin, dass der stoische Weise sehr stark auch den Blick nachher nach außen richtet, im Sinne von, dass er da dem gerecht werden will, was da draußen ist. Ne?
Genau, bei mir ist die Übersetzung Menschenfreundlichkeit und geselliges Zusammenleben. Also ja. Es ist wirklich so richtig, ja, mingle, sei mit anderen und tausch dich aus. Und er sagt sonst, man stößt die anderen ab. Man erreicht nicht damit, dass sie unser Wesen nachahmen, sondern sie wollen gar nicht so werden wie wir. Und das ist so der erste Teil, den er sagt und was er eben auch als naturgemäß zu leben, was ja der Grundsatz der Stoiker ist, bezeichnet.
Ja, was ich da an diesen Punkten am Anfang schon wichtig finde, ist, der Brief kontrastiert im Prinzip eigentlich das stoische Verständnis, was man so in der Manosphäre findet, komplett von dem, wie Seneca das jetzt halt sieht. Ne? Also dieser Gedanke, fokussiere dich auf dich, stählere dich, nur innere Burg, ne? Irgendwie mach die Germanenübung und morgens immer kalt duschen und, ne, und so weiter, quäl dich, ja, und dann möglichst in Askese und all solche Dinge und fokussiere dich nur auf dich. Komplettes Gegenteil hier. Ne? Man sagt, ne, diese Äußerlichkeiten führen völlig in die falsche Richtung und der fehlende Gemeinsinn ist eigentlich schon der Einstieg auch in die völlig falsche Entwicklungsrichtung.
Ja, und dann auch weiter im Brief geht es dann auch darum, protze nicht mit irgendwelchem Gut, was du hast.
Ja.
Da sagt er, das ist auch so herrlich, da sagt er, wer unser Haus betreten hat, bewundere lieber uns als unseren Hausrat.
Ja. Gleichzeitig sagt er auch, und das muss ich jetzt einfach nochmal von mir geben, es zeugt nicht von Seelenkraft, wenn man Reichtum nicht tragen kann. So, ne? Also, das ist ja, Seneca hat ja im Prinzip immer die Position gehabt, wenn der Reichtum zu dir kommt, sollst du dich nicht wehren. Wenn er von dir geht, sollst du dich auch nicht wehren. Und wenn er da ist, musst du ihn halt mit Würde tragen. Wenn er nicht da ist, musst du ihn auch mit Würde tragen. Ne? Das wäre jetzt mal die philosophisch respektable Interpretation. Wenn ich diesen Satz von Seneca allerdings lese, dann habe ich immer schon so ein bisschen das Gefühl, so okay, jetzt hat er nochmal schnell eine kleine Rechtfertigung da reingebaut, ne, warum er mit seiner Seelengröße in der Lage ist, diesen unmesslichen Reichtum sogar zu ertragen.
Ja, genau, das ist immer so ein bisschen den Spagat, den er da macht, wenn er dann sagt, Anspruchslosigkeit fordert die Philosophie nicht Pein, doch kann Anspruchslosigkeit auch gepflegt sein. Diese maßvolle Art findet meinen Beifall. Und wenn man so ein bisschen was drüber liest, wie er gelebt hat, dann war, also wenn man das Maß, die Mitte der Gesellschaft oder die Mitte der reichen Römer oder irgendwie sowas als Maß anlegt, dann ja. War er weit darüber hinaus. Du hattest da auch eine Geschichte erzählt, ne, mit dem kleinen Ausflug, den er maßvoll gemacht hat.
Genau, also es ist in einem der hinteren Briefe, da wird beschrieben, dass er einen Ausflug mit einem Freund macht, einen asketischen Ausflug, in dem nur eine Handvoll Sklaven mit dabei sind, die Sänfte tragen können. Und die Zubereitung der Speisen dauerte nur eine Stunde. Also so viel zum Thema asketischer Ausflug von ihm. Ne? Und sie haben dann aber auch auf der Erde gelegen und zwischen sich eine Decke ausgebreitet. Und kann man sich schon so vorstellen, wie die Sklaven drumherum standen und ihm da frische Luft zugefächelt haben und nochmal Trauben gereicht. Und ja, also er ist halt, wer er ist. Ne? Also das muss man halt immer wieder auch sehen. Aber auf der anderen Seite finde ich, wenn man jetzt mal ihn als Person so ausblendet und das liest, was er schreibt, dann ist das schon auch immer wieder echt beeindruckend, gut beobachtet. Ne?
Ja, und ich meine, die, was er grundsätzlich sagt, ist natürlich richtig. Also du solltest von deinem Verhalten her überprüft werden und daran solltest du dich messen lassen. Und dabei ist es jetzt eigentlich egal, ob du sehr, sehr wenig hast oder viel. Es ist irrelevant. Also diese simple Wahrheit, die drückt er da ja auch mit aus noch.
Genau, es geht nur darum, wie du damit umgehst.
Ja.
Daran zeigt sich dein innerer Fortschritt.
Genau, und daran sollten andere dich auch messen, wobei es ja aus stoischer Sicht auch eigentlich vollkommen irrelevant ist, was andere wiederum von dir halten, aber weil man ja auch andere zum Bessern anregen will und ein guter Gegenpart in der Gesellschaft sein will, für die ist es eben nicht ratsam, die ganze Zeit negativ zu provozieren oder irgendwie sowas.
Ja.
Ich glaube, das kann man so dann zusammenfassen. Der Inhalt und am Ende von dem Brief, da gibt er ja immer noch diese kleinen Ratschläge, die er anderen Philosophen, teilweise auch anderen Philosophien entnommen hat. Da hatte er in den ersten, ich glaube sogar 4 Briefen, hat er immer auf Epikur zurückverwiesen. Und in diesem Fall hier geht es jetzt auf Hekaton, also ein stoischer Philosoph, der mittleren Stoa, Schüler von Panaisios war er, glaube ich.
Mhm.
Auch von Rhodos, die beiden. Und auf den bezieht er sich hier mit einem Satz, der da heißt, aufhören wirst du zu fürchten, wenn du aufhörst zu hoffen. Und dann sagt er auch so, hör, das klingt jetzt, Lucilius, für dich vielleicht so ein bisschen widersprüchlich. Was hat denn jetzt fürchten und hoffen miteinander zu tun? Mhm. Und dann erklärt er das wie?
Ja, er sagt danach, die Hoffnung hat die Furcht zum Begleiter. Ja, weil die Hoffnung natürlich nie sicher ist in dem Sinne und damit immer die Möglichkeit der Enttäuschung mit einhergeht und wir halt beides spüren. Wir spüren das Positive der Hoffnung, aber auch immer die Angst der Enttäuschung dabei. Und vor allen Dingen führt sie uns ja auch immer weg aus dem Moment. Die Hoffnung ist ja gerichtet auf etwas in der Zukunft.
Genau, das ist so ein bisschen die Bürde des Menschen, sagt er, dass wir anders als die Tiere, die eben erst Angst kriegen, wenn die Gefahr unmittelbar auf sie zuläuft und dann reagieren, dass wir uns eben mit unserer Vernunft alles Mögliche ausmalen, für die Vergangenheit uns mit irgendwelchen bösen Gedanken und Schuld und so weiter rumtragen und für die Zukunft schon wieder in Angst und Sorge und Hoffnung auf was, wenn es da nicht passiert, dann ist auch wieder schlecht. Also ich glaube, aus der Warte nicht grundsätzlich, hoffe nicht, dein ganzes Leben ist eh schon hinüber. Sondern eben aus dieser Warte, setz nicht zu viel auf eine Hoffnung, die enttäuscht werden kann.
Ja, und also ich glaube, er hat ja auch in einem der Briefe vorher sich auch mal damit auseinandergesetzt, dass er gesagt hat, hol die Sorge nicht aus der Zukunft in die Gegenwart. Ne? Eile dem Leid nicht entgegen, weil du nicht weißt, ob es eintreten wird. Ne? Sei vorbereitet. Dazu gibt es ja auch die Übungen. Ne? Stell dir eben auch vor, wie du damit umgehen würdest, wenn es passiert. Aber dann ist auch gut.
Aber leide nicht Übel, die eventuell nie eintreten.
Ja.
Und wenn, dann ist es ja auch noch ausreichend, wenn du dann dich schlecht fühlst in dem Moment.
Ja, das ist so ein bisschen so dieses, ne, aus Sorge vor dem Tod Selbstmord begehen. So, ne? Das wäre sozusagen die extreme Form dieses Mechanismus, der dann von ihm da abgelehnt wird. Und und ich finde das schon, da ist ja was dran, ne? Weil man muss sich auch überlegen, wichtig ja beim Stoizismus ist auch immer, dass man Agency hat und die hast du halt nur im Hier und Jetzt.
Ja.
Du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern und in der Zukunft kannst du noch nicht agieren, weil die noch nicht da ist. Und wenn dein ganzer Kopf immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist, dann bist du hilflos.
Ja.
Ja, und dann kommt vielleicht auch genau diese drehenden Überlegungen im Kopf, weil du es eben jetzt nicht ändern kannst. Ne? Dann ist wieder die stoische Frage eigentlich die, und was ist hier und jetzt da? Und hier und jetzt geht es mir gut.
Und hier und jetzt ist deine Energie natürlich auch gebunden, ne? Wenn du dich mit diesen Sachen schon blockierst, dann gehst du vielleicht Sachen gar nicht an, die du angehen könntest.
Ja. Ja, genau. Es gibt ja auch, glaube ich, bei Epiktet die Beschreibung, da wird ein römischer Senator, ihm wird mitgeteilt, dass er zum Tode verurteilt ist und dass das irgendwie dann abends dann stattfinden wird. Und seine Reaktion ist, dann lass uns erstmal essen gehen. Das, was du in dem Moment machen kannst. Ne? Mehr kannst du halt nicht tun. Das ist natürlich schon.
Das ist schon wirklich, für Fortgeschrittene.
Das ist für sehr Fortgeschrittene. Aber ich finde, zeigt auch nochmal auf diese Räume der Freiheit, die du dir noch nehmen kannst, wenn die Welt ansonsten die Türen zumacht. Ne? Ja, gut. Wollen wir es damit bewenden lassen? Erstmal mit dem 5. Brief?
Ja, gerne. Ich glaube, den haben wir soweit gut abgepackt. Und ich wollte noch einen kleinen Hinweis geben, nochmal rückblickend auf die letzte Folge, eine Leseempfehlung. Das hatte ich letzte Woche vergessen zu erwähnen. Und zwar, wenn jemand sich interessiert für diese Ilias, nochmal die Geschichte der Frauen von Troja vor allem, weil wir ja viele über die, oder auch euch vorgetragen hatte aus dem Stück Die Troerin, der Tragödie von Seneca, da gibt es einen relativ modernen Roman, die Autorin heißt Haynes und das Buch heißt auf Deutsch die Heldin von Troja, A Thousand Ships. Also A Thousand Ships heißt auf Englisch nur, wer es auf Englisch lesen möchte. Das können wir euch ja auch nochmal verlinken. Das fand ich total spannend und eben schön, das aus dieser weiblichen Perspektive nochmal zu sehen.
Ja, da gibt es noch eine andere, ich glaube, britische Schriftstellerin Pat Barker. Und die hat auch Bücher geschrieben, die sich mit einzelnen Frauen beschäftigen. Also mit Brises zum Beispiel. Das ist ja die Dame am Anfang der Ilias, über die sich Agamemnon und Achilles streiten. Und über Kassandra, die ja dann auch in die Sklavenschaft nach dem Fall Trojas gebracht wird. Und auch über die Troerin an sich. Und genau wie du sagst, das ist, glaube ich, wirklich etwas ganz Besonderes, dass diese Geschichten aus weiblicher Perspektive nochmal neu erzählt werden. Und da fällt mir auch noch eine Sache ein, und zwar gibt es den Film Ophelia. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich glaube nicht.
Das ist eine Neuerzählung von Hamlet aus der Perspektive von Ophelia. Großartiger Film, wirklich ganz, ganz toll. Und zeigt auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf das, was da eigentlich abläuft. So, also von daher, das sind die nicht erzählten Perspektiven in diesen Geschichten und von daher, ich glaube, das ist wirklich lohnenswert, da mal reinzuschauen.
Und Shakespeare ist ja, ich weiß es nicht, ob bei Hamlet direkt, aber auch von Seneca inspiriert gewesen, richtig? Genau. Wenn ich dich letzte Woche richtig verstanden habe.
Ja, ja, genau.
Schließt sich der Kreis hier.
Da schließt sich der Kreis, so sieht's aus. Ja, gut, dann vielleicht nochmal an euch auch die Frage, gebt uns da bitte auch nochmal Feedback, weil wenn ihr uns nicht aufhaltet, dann könnte es noch 126 Folgen zum Thema Briefe von Seneca geben. Vielleicht gibt's
nicht
ja auch
am Stück allerdings, nicht am
nicht
Stück,
am Stück genau. Angst. Aber vielleicht gibt's ja auch noch andere Dinge, die euch interessieren, die wir vielleicht nicht hinreichend im Blick haben. Schreibt uns nochmal, hinterlasst nochmal einen Kommentar und auch immer wieder die Erinnerung, wir freuen uns, falls ihr eine Bewertung da lasst, weil auch diese Interaktion dem Podcast helfen kann. Ja, und wir haben auch immer noch auf unserer Webseite, wer möchte, kann auch uns noch unterstützen in der Art und Weise, wie wir das hier machen. Das heißt immer so schön mit einem Kaffee oder einer kleinen Unterstützung für die Finanzierung der ganzen Programme, die wir hier nutzen, um das hier zu machen. Und vielleicht hat der ein oder andere ja auch mal gedacht, Mensch, vielleicht kann ich denen ja irgendwie auch was zukommen lassen für das, was sie da tun. Dann wäre das ein Weg und wir würden uns sehr freuen. Gut, aber damit soll es dann jetzt erstmal das für diese Woche gewesen sein. Und wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche.
Sofern das Schicksal es zulässt.
Wunderbar.
Alles Liebe.
Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.